Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode Nummer 28, lieber Defner. Und normalerweise sind ja die Rollen hier klar verteilt. Du bist der Bulle, der Optimist und ich bin der Bär, der die Welt etwas kritischer sieht. Aber am Wochenende habe ich einfach mal mein Trikot getauscht, mir ein Bullentrikot angezogen.
Das Leipziger Bullentrikot.
Genau. Und bin mal Tesla gefahren, eine unserer Lieblingswetten hier. Und es war ein Erlebnis von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Ich saß da drin und es fühlte sich an wie eine Rakete. Und ich gebe zu, nach dieser kleinen Testfahrt fällt es mir schwerer, jetzt gegen Tesla
zu argumentieren.
So schnell
kann man einen Tesla-Nörgler bekehren innerhalb von 3 Sekunden.
Ne? Nein, aber du weißt ja auch, man sollte bei der Anlage, bei der Geldanlage und auch bei der Analyse nicht seinen Emotionen folgen, sondern sollte kühl weiter rational rangehen. Und insofern werden wir auch weiter über Tesla hier streiten.
Aber Autos sind natürlich vor allem auch emotionale Produkte. Und so wie dir geht es natürlich vielen Kunden, die einmal in einem Tesla gesessen sind und dann auch einen kaufen. Übrigens, in den USA hat gerade Tesla im September 24.000 Model 3 verkauft. Das ist fünfmal so viel, wie Mercedes von seiner C-Klasse losgehauen hat. Und das ist mehr als C-Klasse, E-Klasse, 3er BMW, 5er BMW, Audi A4 und Lexus ES zusammen verkauft haben im September. Also du bist nicht der Einzige, der sich von Tesla emotionalisieren lässt. Du bist jederzeit willkommen hier im Tesla-Lager. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich langweilig in unserem Podcast, wenn wir nicht mehr über Tesla streiten könnten. Ne?
Ja, und über die Märkte. Jetzt muss man den Defner mal wieder hier auf den Boden der Tatsachen
muss ich sagen, da hätte ich mir am Wochenende lieber fast das Bärenfell übergestreift. Langsam macht es ja echt keinen Spaß mehr, Bulle zu sein. Ja, ich habe ja auf den November gehofft, aber der ist ja auch alles andere als aufwärts gerichtet. Auch schon wieder sehr brüchig in diese neue Woche gestartet.
Und der Defner hat die ganze Literatur hier mitgebracht.
Ich habe ja am Wochenende Zeitung gelesen, da wird man echt depressiv. Sogar das Handelsblatt, Abschwung oder Crash, Fragezeichen, die nächste Rezession und wie die Anleger mit dir umgehen sollen. Und die Welt am Sonntag natürlich auch mit dabei. So sichern sie ihr Geld oben auf der Titelseite und vor allem die Grafik, eine Frau, die schreit wie aus einem Hitchcock-Film.
Weil sie den DAX-Abschwung sieht, genau.
Es ist aber man muss ehrlich sagen, dann der Chapitz-Eckert-Artikel dazu ist wirklich sehr fundiert, sehr gut. Wer also darüber nachdenken will, sein Depot abzusichern, der findet da sehr gute Anleitungen, finde ich sehr, sehr gut ausgerechnet auch, also muss man auch mal loben. Und dann aber auch noch hier, Focus Money, vorne drauf mal wieder Dirk Müller, Crash-Prophet Nummer 1 in Deutschland, Italien sprengt den Euro, Europa und die Börse, rette sich, wer kann, Fragezeichen. Aber das Schöne ist, wenn du dann aufschlägst auf Seite 9, der DAX, der günstigste Markt der Welt, und da wird Berneger zitiert, der sagt, der DAX ist aktuell der günstigste große Markt der Welt und aber, so nach dem Motto, jetzt einsteigen. Also.
Aber wenn ich mir den DAX so anschaue, lieber Defner, er sieht aus wie der kranke Mann Europas. Ich habe mir es mal angeguckt, auf Jahressicht ist der DAX der schlechteste Index aller europäischen Indizes. Selbst Italien steht besser da als der DAX. Der DAX hat minus 14% auf Jahressicht und Italien nur minus 13, die Spanier nur minus 7 und die Franzosen nur minus 3. Also insofern, du siehst, der DAX sieht schlecht aus. Und der DAX,
willst du jetzt wieder Merkel die Schuld geben? Aber die hat doch ihren Rücktritt
DAX,
jetzt angekündigt.
Der DAX besteht halt aus vielen zyklischen Unternehmen und man stellt halt fest, dass die Börse schon irgendwas einpreist, möglicherweise die nächste Rezession.
Das ist die große Frage, die eben auch in diesen Titelgeschichten hier am Wochenende gestellt wurde. Darüber müssen wir natürlich reden.
Müssen wir diskutieren, auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss man feststellen, diese Gelassenheit der Märkte ist weg. Bisher waren ja so schlechte Nachrichten. Da waren ja so die Defners dieser Welt, die saßen da, ach, mal eine kleine Gewinnwarnung, ist eine kleine Delle. Und dann hat man gelernt, immer wenn es runterging, konnte man kaufen, konnte dabei sein. Und diese Gelassenheit ist irgendwie abhanden gekommen. Und jede Gewinnwarnung wird jetzt zur großen Krise ausgerufen. Die Aktien brechen dann zweistellig ein. Und selbst dieser Goldman Sachs-Skandal in Malaysia, da hätte man früher gesagt, in der Investmentbank, die macht doch auch mal krumme Geschäfte. Das wird jetzt zum Riesenskandal aufgeblasen und die Aktie von Goldman Sachs auf den tiefsten Stand seit 2016 gefallen. Und das ist wirklich, da siehst du halt einfach, die Mentalität hat sich gewendet und die Leute hören mehr auf mich. So.
Ja, in der Tat, ja. Und es ist natürlich jetzt nicht leicht, muss man ehrlich sagen, für viele, die zum Beispiel bei uns im Podcast eingestiegen sind, auch in die Börse und sich zum ersten Mal ein paar ETFs zum Beispiel ins Depot gelegt haben. Wir kennen ja einige persönlich, zum Beispiel unsere Wetterredaktion Georgios, ja, Name richtig ausgesprochen heute.
Jedes Mal ist er dabei.
Das müssen wir uns konzentrieren. Und Susanne Schöne, auch unsere Wetterfee, die schrieb letzte Woche bei Facebook so nach dem Motto, diesen Donnerstag ist mein Depot seit Start am wenigsten im Minus. Ich habe dazu geschrieben, ja, okay, Mann. Börsengeld ist Schmerzensgeld, erst kommen die Schmerzen, dann das Geld, der gute Trostspruch von André Costolani. Und sowas muss man natürlich immer im Auge haben, dass man wirklich langfristig so investiert. Und ich sage ja immer wieder, man kann gar nicht früh genug diese Verlusterfahrung machen, weil sonst wird man übermütig.
Aber die Leute sollen halt aufpassen, dass sie jetzt nicht sich abwenden, weil es gibt ja manchmal diese Sache, wenn ich das erste Erlebnis ein negatives ist im Leben, dann wäre ich so geprägt von, das ist so wie wenn ich als Kind was ganz Besonderes esse, dann ist es mein ganzes Leben vielleicht und so ist es teilweise auch an der Börse.
Es sollte kein Trauma werden
und deswegen sollte man einfach lässig damit umgehen. Wir haben beispielsweise eine Kollegin, die sagt jetzt, ach, an der Börse kann ich gar nichts mehr machen, verkauft ihren Kram und macht jetzt solche Peer-to-Peer-Kreditgeschäfte, wo man 8% bekommt. Also immer
Nein, auf lange Sicht ist einfach Börse immer noch die beste Anlage Form und da kann man breit streuen und das sind substanzielle Unternehmen und wie gesagt, selbst Focus Money, obwohl sie vorne drauf wieder mal den Untergangsstimmung verbreiten, damit sie ihr Blatt besser verkaufen, aber drinnen eben der DAX jetzt besonders günstig und schreiben, wo man zugreifen sollte. Also, nicht Kürre machen lassen, selbst wenn eine Rezession kommt, das ist dann auch nicht der Weltuntergang, das gehört einfach zu einem normalen Konjunkturzyklus, da gibt es Aufschwünge und Abschwünge, da gibt es Hochkonjunkturen und auch mal Rezession, aber ich glaube trotzdem nicht, dass jetzt schon eine kommen wird.
Und wer darüber glaubt, 8% sicher irgendwie als Kredit zu bekommen oder als, das kann er wirklich
Zinsen.
Vergessen.
Das ist immer ein Schmuggelgeschäft.
Es gibt keine Zinsen von 8%. Wer sicher an noch der Börse Zinsen haben will, man kriegt 0. Für sichere Anlagen kriegt man 0. Wenn man vielleicht noch irgendeine freakige Bank raussucht, 0,5. Und aber alles, was drüber ist, ist mit Risiken behaftet. Also glaube bitte keiner, er kann sicher 8% machen.
Und 0 Zinsen auf der Bank sind ja real Minuszinsen. Wir haben die Inflation bei 2,5% aktuell, muss man auch immer wieder sagen. Deswegen sind die Realzinsen in Deutschland aktuell auf absolutem Rekordminuswert bei eben minus 2%.
Darüber werden wir über die EZB heute auch
darüber
noch reden.
Werden wir reden.
Und übrigens, Notenbanken in Japan hat die Bilanzsumme der Bank of Japan 100% der Wirtschaftsleistung erreicht. Also die ganzen, die haben so viele Anleihen gekauft und so viele Aktien gekauft, dass die Bilanzsumme, die gesamte Summe aller Assets der Notenbank, 100% der Wirtschaftsleistung entspricht. Und die Japaner denken immer noch, und das ist ein Trugschluss, und den sage ich auch dir, lieber Defner, mit Geld drucken kannst du keinen Wohlstand machen. Das funktioniert nicht. Die Japaner haben eine schrumpfende Arbeitsbevölkerung und da kannst du nicht einfach sagen, na gut, wenn die Arbeitsbevölkerung schrumpft, dann pumpe ich da so viel Geld rein und denke, dass ich da Wachstum reinbekomme.
Ja, sie müssen natürlich ihr Demografieproblem auflösen.
Das
müssen wir übrigens
das
auch in Deutschland und diese ganze Rentendebatte, wo man immer meint, man muss einfach nicht länger arbeiten, auch wenn die Leute älter werden, ist genauso ein Trugschluss. Aber das nur
auch
am
darüber
Rande.
Werden wir reden.
Auch darüber werden wir reden.
Da haben
wir
nämlich Bulle und Bär, bei mir zumindest.
Ah, okay.
Da geht es um Altersvorsorge, auch um Rente.
Und dann hat ja die USA gewählt, muss man auch noch kurz anschneiden. Ja. Das übrigens ist aus Börsensicht, egal wie die Wahl jetzt ausgegangen ist, auf jeden Fall optimistisch zu werden, denn die Statistik zeigt, dass in den letzten 72 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg die US-Aktien in den 12 Monaten nach den Midterm-Wahlen immer gestiegen sind. Egal.
Immer.
Egal wie die Wahl ausgegangen ist, egal ob der Präsident irgendein Haus verloren oder gewonnen hat, die Aktien sind gestiegen und zwar im Durchschnitt um 17%. Das lässt doch hoffen.
Also kann der Defner noch hoffen, dass vielleicht die Jahresendrallye doch noch kommt, die er letzte Woche ausgerufen hat.
Und wir haben wieder Bulle und Bär in unserem Dings. Einmal wird der Daumen gehoben und einmal gesenkt und zwei Themen, die wir kontrovers diskutieren.
Genau.
Da geht es eben um die EZB und um die Rezessionsfrage.
Genau.
Aber eins habe ich auch noch. Ja.
Du hast noch was?
Ja,
dann sag.
Der 9. November. Ja. Ich habe auch ein Bild bei unserer Instagram-Wette, wollen wir ja auch nicht unter Tisch fallen lassen.
Ja. Hat mir übrigens jemand, ich muss es sagen, mir hat jemand angeboten, dass ich 1000 Follower für $8 kaufen kann. Und jetzt frage ich mich natürlich, was ist mir eine Wette mit Defner wert? Jetzt habe ich natürlich versucht zu kalkulieren, da ich mit den anderen Wetten relativ gut liege, ist es mir gerade nicht $8 wert. Aber so weiter es den Jahresende geht und möglicherweise Defner doch noch die eine oder andere Wette, beispielsweise vielleicht kommt ja Apple wieder hoch und wird wieder das Billionenunternehmen, nur noch 930 Milliarden. Oder vielleicht kriegst du auch noch andere Wetten nach oben. dann muss ich vielleicht doch die $8 in die Hand nehmen, um
da würde ich natürlich die Börsenaufsicht einschalten, wenn du plötzlich auf einen Schlag 1000 Follower mehr hast. Ja, das würde doch sehr auffallen. Ich bin ja immer noch so 200 Follower.
Es sind 203.
Ja.
Und,
aber ich werde jetzt vom Team Defner sogar schon auf meinem sozusagen Instagram-Account beschimpft, dass der, nicht beschimpft, aber es wird darauf hingewiesen, dass Herr Chapitz mehr Ahnung von Wirtschaft hätte oder bei der Wirtschaft vorn liegt. Ich glaube, das sind die Wetten gemeint, ja, weil ich beim Kickerturnier ja gegen dich gewonnen habe.
Stimmt, aber wir haben noch ein zweites Ziel. Wir haben am Wochenende im Kickerturnier und ich habe festgestellt, wer nicht früh genug anfängt, auch Kicker zu üben, der wird es nicht schaffen. Deswegen kann ich auch nur bei Sparen sagen, wer früh mit Sparen
das
anfängt,
ist das ist ein sehr guter Vergleich. Wunderbar.
Ich habe nicht früh angefangen zu schief zu fahren, ich habe nie angefangen zu kickern und ich kriege diesen Schwung nicht hin. Man muss dieses Drehmoment hinbekommen. Und das ist beim Skifahren auch so, wenn man galant den Berg runterslopen will, dann muss man das früh gemacht haben. Und beim Sparen ist es ganz genauso. Wer früh anfängt.
An der Börse muss man früh anfangen mit kleinen Beträgen, die ETF-Sparpläne ab 25.
Und dann gewinnt man auch gegen den Defner
beim Kickern. Doch einig. Und eins noch, habe ich auch bei Instagram gepostet, den 9. November war ich dann hier am Potsdamer Platz an einem Mauerstück gestanden. Und ich war echt gerührt, als ich da vor der Arbeit dann kurz vorbeigelaufen bin, weil ich finde es einfach, diese deutsche Geschichte ist wirklich, da kriege ich echt Pippi in den Augen, wenn man darüber nachdenkt, was an einem solch einem Tag dann passiert ist im Laufe der Geschichte, 100 Jahre Republikausrufung, eben da vorne am Reichstag, auch unweit vom Potsdamer Platz hier, 80 Jahre Reichspogrom nach ein ganz dunkles Kapitel, aber auf der anderen Seite eben wieder 29 Jahre Mauerfall und das macht so viel Mut, auch 100 Jahre Republik, wie damals eben diese Matrosen das Kaiserreich sozusagen gestürzt haben und diesen blutigen Krieg beendet haben. Also es sind so viele mutmachende Geschichten, die eben Grund zum Optimismus geben und das in dunklen Monaten wie dem November, das finde ich.
So kommt wird aus Zuversicht gemacht. Ich höre schon in der Defner. Und es gibt auch nur Defner und Chapitz, weil es die Mauer nicht mehr gibt. Das muss man dazu sagen, er ist ja aus dem Westen der Wrangel und ich bin ja hier der Sachse.
Unser Leben wäre ganz anders gelaufen. Ja. Es gäbe diesen Podcast nicht, stell dir mal das vor.
Wahrscheinlich auch Tausende von Hörern, das Leben wäre auch anders gelaufen. Okay. Die hätten wahrscheinlich alle auch ihr Geld auf dem Konto.
Ja,
gut, auf dem Konto.
Und keine Minus,
Dann wollen wir doch jetzt mal, wir hatten letzte Woche, da hat auch meine Frau mich darauf hingewiesen, zu viele Karlauer. Da habe ich ihr dann gesagt, es ging ja auch in die fünfte Jahreszeit, 11.11. Da kann man ein bisschen mehr Karlauern. Wir sollten aber
und
die Karlauer
dem Defner ist vor lauter Ernst der Lage einfach nichts mehr an guten Argumenten eingefallen. Ja? Und das ist wieder Klassenkasper. Ne? Dann rettet man sich in schlechte Witze, wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja? Aber heute habe ich mich gut vorbereitet. Ich saß gestern Abend bis lange im Büro und habe nach optimistischen Argumenten gesucht.
Lange so unterm Tisch gefunden. Wer weiß, ich bin gespannt, was wir hören. Also, gibt es jetzt erstmal Bulle der Woche. Jetzt gebe ich dir den Vortritt für den Bullen der Woche.
Ja.
Da hast du bestimmt einen coolen Bullen.
Natürlich habe ich einen coolen Bullen, ja. Und zwar, eigentlich müsste der drei Bullen kriegen.
Drei.
Ja, also der Bulle der Woche geht an Siemens und Siemens-Chef Joe Käser. Der hat von mir schon mal einen Bullen bekommen übrigens, für seine kritische Anmerkung zur AfD. Diesmal
hätte Europa angezählt. Ja, gut. Gesagt, Germany first. Da werden wir nachher drüber reden.
Das auch darüber reden wir, genau. Aber jetzt reden wir erstmal über Siemens. Und zwar, wie gesagt, aus dreierlei Gründen. Zum einen für einen optimistischen Ausblick. Siemens hatte jetzt letzte Woche ja seine Jahres-PK. Die haben ein gesplittetes Geschäftsjahr. Sie haben natürlich dann auf das neue Jahr vorausgeblickt. Und Siemens will eben von den weltweiten Handelskriegen und politischen Einflüssen sich nicht beirren lassen und verheißt ein moderates Umsatzwachstum von 3-5%. Und auch der operative Gewinn, der soll ebenfalls wachsen. Und Joe Käser sagte dann dazu im Interview, wenn sich jeder Sorgen macht, muss es einen geben, der Hoffnung macht und den Leuten den Weg zeigt. Allein für diesen Spruch müsste ein Bullen der Woche bekommen.
Das ist der erste Bulle.
Jetzt das ist der erste Bulle dann für den konsequenten Konzernumbau, der sich jetzt auch in der Bilanz natürlich immer mehr zeigt und der Siemens jetzt einfach im Vergleich zu dem schwankenden Riesen in Amerika, zu General Electric, der ja immer der große Konkurrent war und eigentlich im Börsenwert immer vor Siemens war, zeigt sich einfach, wie wichtig es ist, einfach diese Weiterentwicklung des Konzerns immer zu betreiben und nicht stehen zu bleiben. Und das macht Joe Käser mit Siemens sehr vorbildlich.
Nicht stehen zu bleiben. Es ist, man darf nicht auf Moden aufspringen. GE war ja voll eine Modefirma. Die haben irgendwann haben sie eine Bank aufgemacht, dann kam die Finanzkrise, wären sie fast pleite gegangen. Die sind halt immer so in so hippe Dachen gegangen. Jetzt sind sie mittlerweile kleiner.
Das ist
GE
krass.
Ist 70 Milliarden Dollar schwer. Und die waren mal 600 Milliarden, waren das größte Unternehmen der Welt und sind jetzt 70 Milliarden nur noch, der Chef hat ja gestern gewarnt, dass er möglicherweise Fire Sales, also Notverkäufe machen muss, um die Liquidität zu
sichern. Schulden auch.
Das ist das Große, deswegen bist du mit deinem Bullen
wirklich gut dabei. Und deswegen ist natürlich dann Siemens, kann diese Chance natürlich dann umso besser nutzen, wenn der Hauptkonkurrent, der große Mitbewerber dann schwankt, weil in vielen Projekten gibt es ja dann fast nur die beiden, die da konkurrieren. Und umso wichtiger ist es, dass Siemens da jetzt gesund und gut dasteht und hat ja vielen Sparten immer mehr Eigenständigkeit gegeben. Siemens Healthineers zum Beispiel, die Medizinsparte, an die Börse gebracht zum Teil. Die Zugsparte, die wird mit dem Rivalen Alstom fusioniert, wenn es denn klappt, wenn das grüne Licht von den Kartellbehörden kommt. Und dann hat man zum Beispiel dieses Aushängeschild Digital Factory, die mittlerweile führend ist bei der industriellen Digitalisierung und eben dort die Nummer eins ist, wo man eben zum Beispiel Software für die Industrieautomation verkauft und wunderbare Geschichte, dass man hier so stark aufgestellt ist. Und natürlich gehört zu einem Konzernumbau auch, dass man die starken Sparten stärkt, aber auch, wo es schwächelt, auch Maßnahmen ergreift. Das tut man in der Kraftwerksparte, da mussten ja 6.000 Stellen abgebaut werden. Auch das gehört einfach dazu, um so einen Konzern dann immer wieder fit für die Zukunft zu machen.
Die kreative Zerstörung.
Genau. Aber insgesamt unterm Strich Josef sind über 40.000 neue Stellen entstanden, obwohl 6.000 in einer Sparte dann verschwunden sind. Und das ist natürlich auch das Gute an einem Mischkonzern, da kann man einfach auch, ist man intern ein bisschen diversifiziert und ist nicht nur von einer Sparte dann eben abhängig. Und der dritte Bulle sozusagen.
Noch einer.
Ja, einer noch.
Also mein Gott.
Für die mutige, mein Bär ist ein bisschen kürzer dafür. Also
das ist gut.
Wenn du
dir
um die Redezeit jetzt Sorgen machst.
Nein, dann mache ich überhaupt.
Ich spare mir auch die Karlauer, aber für mutige Investitionen in die Zukunft. Denn Siemens wird in Berlin ein Innovationscampus starten. Man hätte ja auch nach Singapur gehen können, aber man hat sich für Berlin entschieden. Die Stadt, in der das Unternehmen 1847 gegründet wurde, in einem Hof in Kreuzberg von Werner von Siemens, da haben die Telegrafen gebastelt als vor 171 Jahren und es gibt in Berlin eben die Siemensstadt, ein fast eigener Stadtteil in Berlin-Spandau, der eben ein riesen industrielles Gelände ist und dort will man jetzt einen ganz modernen Campus bauen für 600 Millionen Euro, wo man Forschungseinrichtungen, Fach- und Gründungszentren, Start-up-Firmen ansiedelt, aber eben auch Wohnungen und das alles in Einklang bringt und forschen will man bei dezentralen Energiesystemen, Elektromobilität, Industrie 4.0, 3D, Internet der Dinge, künstliche Intelligenz und Datenanalyse.
Wunderbar.
Und das ist eben auch Siemens und für diese Investition in Deutschland am Standort Berlin eben der dritte
Bulle,
ein super Bulle für Showcaser und Siemens.
Wunderbar.
So, du bist dran.
Jetzt komme ich mit meinem Bullen. Mein Bulle hat sogar was zu tun mit Tesla.
Oh.
Ja, und zwar habe ich ja, die Tesla-Fahrt habe ich ja nicht
lange
geplant.
Hat ja nachhaltig verhindert.
Nein, das hat mich, also es war Samstag beim Fußball, mein Sohn habe ich zum Fußball gebracht und der ist...
Zu Leipzig?
Nein, der spielt in der Mannschaft. Victoria Mitte,
gespielt.
Die haben leider 6-0 verloren. Und, aber
übrigens Gratulation auch, dass Leipzig jetzt vor den Bayern ist, muss man ja auch nochmal sagen
danke.
An der Stelle. Ja,
danke,
ja.
danke. Gut. Aber jetzt ging es meinen Bulle der Woche und da habe ich dann da meinen Sohn mit dem Sohn von Jochen Wermuth im Fußballverein ist, traf ich also Jochen Wermuth, das ist der Mensch, der erneuerbare Energien in großen Fonds hat und der aber den deutschen Atomfonds managt. Und den traf ich da, Jochen Wermuth, wirklich ein lässiger Mensch und der sagte, soll ich dir das Tesla-Lächeln mal aufs Gesicht zaubern? So ging die Geschichte los. Und dann fuhren wir halt und dann haben wir uns über den Atomfonds unterhalten und da kam ich auf die Idee, dass man diesen Atomfonds, also es geht darum, dass die Energieriesen mussten ja Geld für die Brennstäbeverbrennung, also für diese ganzen Altlasten zurücklegen. Und das sollte ja 180 Milliarden kosten. Und dann haben sie gesagt, okay, das fällt über die nächsten so und so viele Jahre an. Dann wurde das abdiskontiert mit so einem Satz von 5%. Wenn was in der Zukunft ist, ist ja nicht so viel wert wie heute. Mit einem Diskontsatz von 5%, wo die Zinsen bei null sind. Egal, auf jeden Fall mussten sie dann 24 Milliarden in so einen Atomfonds anlegen und den managt unter anderem auch Jochen Wermuth mit. Und dann fuhren wir da mit dem Tesla und kamen auf die Idee, das wäre ja so eine coole Idee für einen deutschen Staatsfonds, so ein Nukleus, um zu zeigen, wenn wir es schaffen, Geld gut zu managen, dann könnten wir daraus einen großen Staatsfonds machen, der ganz Deutschland voranbringen könnte und vor allem für die Altersvorsorge. Man darf ja nicht vergessen, die Altersvorsorge in Deutschland, Die meisten Leute haben eine Riester-Rente oder eine Lebensversicherung, die werfen ja wirklich nicht mehr viel ab. Und die anderen Leute sind ängstlich und packen ihr Geld in die falschen Anlagen. Und da könnte so ein Fonds wirklich helfen. Und der Wermut hat mir erzählt, wie sie es unter anderem machen. Du hast halt die Chance, mit so einem großen Fonds auch in illiquide Anlagen zu machen. Also beispielsweise in Infrastrukturprojekte oder in Handymasten oder in Windparks. Das, was ein privater Mensch auch gar nicht machen kann. Wenn du da Geld reinigst, wenn du halt langfristig was anlegst, kannst du auch das Geld ganz anders anlegen. Und dann kannst du Renditen von 5% machen. Und so wäre die Idee, so einen Staatsfonds zu machen. Den könnte man, erstmal muss man ja Grundkapital dafür aufbringen. Da könnte man die Schulden ein bisschen nach oben bringen.
Oh, für ja, das von ja. dir? Weil ich Schulden
ja,
ich meine, machen?
Wenn du Schulden machst in Deutschland, ist es ja so, dass du derzeit einen Minuszins hast. Also du könntest die Schulden, da könntest du sogar noch Geld damit machen. Also wenn du bis 8 Jahre in Deutschland aufnimmst, kannst du damit sogar noch Geld machen, kannst damit diesen Fonds schon mal anschieben und hättest damit das Startkapital und könntest dann einen großen Fonds machen, in den dann die Leute einzahlen können. Und so eine Staatsfonds-Idee finde ich eine wunderbare Idee, wie man in Deutschland die Altersvorsorge besser machen könnte. Und deswegen saß mir da und dann war nicht nur mein Tesla-Smile da, sondern auch mein Bulle der Woche, nämlich ein deutscher Staatsfonds, der so ein bisschen die Altersvorsorge in Deutschland retten könnte und der auch in innovative Unternehmen investieren könnte.
Sehr gut. Ja? Und es gibt gar keinen Wermutstropfen bei der Geschichte?
Nein, der ist wirklich ein cleverer Typ. Also ich meine, ich habe den Karlauer schon mitbekommen. Er ist auch der größte Finanzier der Grünen, da würden wir jetzt wahrscheinlich nicht übereinkommen und auch seinen grünen Impetus, da wäre ich auch nicht so ganz auf seiner Seite, aber ist einfach ein cleverer Typ, der zeigt, wie man staatsfern Geld managen kann. Das ist ja immer eins der Probleme dieses deutschen Staatsfonds, dass man immer sagt, da kommt dann die Politik und sagt, das war ja bei dem Atomfonds nicht anders. Da kamen die Abgeordneten und haben gesagt, ey, das musst du mündelsicher 5% machen. Klar. Und man kann mündelsicher
aber
nicht 5%
machen. Aber der Fonds ist ja das eine und das andere ist ja, wie bringst du die Deutschen aber dazu, dann da anzulegen?
Ja, du kannst ja zwangsweise sagen,
es wird automatisch was abgeführt. Man kann ja dann aktiv widersprechen, aber man muss es wie bei der Organspende irgendwie auch oder sowas, man muss immer
die
Deutschen einfach
zu ihrem
Glück zwingen und erst, wenn er dann wirklich definitiv widerspricht, weil der Deutsche eigentlich echt zu bequem ist, irgendwie sowas zu machen. Ja? Und auch bei der Organspende ist ja das Gleiche. Ja? Ja. Ich meine, ich habe auch schon ewig diesen Organspendeausweis und nicht ausgefüllt, ehrlich. Muss ich zu meiner Schande gestehen, aber sowas muss man einfach machen. Ja?
Und dann wärst du automatisch bei und du kannst 5 bis 7% damit machen. Und das wäre wunderbar. Also Staatsfonds ist eine großartige Idee. Gut.
Sehr schön. Mein Bär der
Woche. Wir sind uns einig?
Wir sind, ja klar, bei Bullen und Bären sind wir uns ja oft einig, würde ich mal sagen.
Bin mal gespannt, was du als Bär hast. Ja. Ich glaube, da auch die Einigkeit
hier. Es ist ein echter Schildbürgerstreich, der meinen Bullen bekommt.
Den Bären?
Mein Bär natürlich. Ja. Gut, dass du aufgepasst hast. Ja, der Bär der Woche. Für Steuerverschwendung in Bund, Ländern und Kommunen. Die wird ja immer sehr fleißig angeprangert vom Bund der Steuerzahler. In seinem Schwarzbuch auch dieses Jahr stellt er wieder 100 Beispiele vor, wie Steuern verschwendet wurden. Und da gibt es eben unzählige Beispiele, auch mit ganz großen Summen. Ich habe mir mal eins mit einer ganz kleinen Summe rausgesucht. Aber es ist aus meinem Heimatbezirk in Berlin-Pankow.
Pankow?
Ja, Sonderzug nach Pankow.
Ja. Entschuldigen Sie.
Ist das der Sonderzug nach Pankow?
Eigentlich ein Showtalent. Also wenn es mal mit den Bullen sein nicht mehr klappt,
dann gehen wir auf große Tournee mit unserem Harmonium.
Ich habe auch den Hüftschwung nicht so gut drauf, muss ich gestehen. Also von
dachte,
daher,
du machst die Tanzperformance. Ja?
Nein, das ist gut. Okay, das muss jemand anders machen. Aber du wolltest jetzt aus deinem Bezirk Pankow eine Steuerverschwendung,
und
eine
zwar,
kleine,
hat dort der Bezirk einen Schilderwald auf der Platanenstraße errichtet. Der Bezirk hat auf 700 Metern Länge die rekordverdächtige Zahl von 44 Schildern aufgestellt und alle weisen Autofahrer am Anfang und am Ende von jeweils einer Parkbucht darauf hin, links an den dort wachsenden Straßenbäumen vorbeizufahren, obwohl es eben auch ohne Schild keine andere Möglichkeit gegeben hat. Wenn man sich Fotos davon, bei Welt zum Beispiel gibt es ein Foto davon, ansieht, es ist wirklich krass kurios. Ja? Und für diese 44 Schilder hat man 5.000 € ausgegeben und Schwarzbuch schreibt, also es hätte wirklich ein Schild am Anfang und am Ende vollkommen ausgereicht, um allen rechtlichen Verpflichtungen und was auch immer dann Genüge zu leisten. Also, das waren 5.000 €, die zum Fenster rausgeschmissen worden sind. Ja, und einfach wirklich kurios das Ganze aussieht. Ein Schildbürgerstreich, für den es mein Bär der Woche gibt.
Bär der Woche. Da kann ich auch nicht widersprechen. Wunderbar.
Gut, dass der Bund der Steuerzahler immer wieder seinen Finger erhebt und in die Wunde legt, aber trotzdem gibt es immer wieder neue Fälle. Also man müsste eigentlich denken, dass die Kommunen einfach mal ein bisschen vorsichtiger sind und Angst haben. Und einfach.
Ja, das Geld anderer lässt sich immer einfacher ausgeben. Das ist ein so. Problem. Und gerade wenn so viele, wenn die Steuereinnahmen so hoch sind, dann weiß man ja gar nicht, wohin damit. Ja.
Gut. Schilder-Konjunkturprogramm.
Ja, versteckt sich das? Vielleicht war es das? Vielleicht war es ein geheimes Konjunkturprogramm. Vielleicht musste ein Pankower Unternehmen, das Schilder herstellt, gestützt werden oder keine Ahnung was. Ich habe auch einen Bär der Woche. Mhm. Und zwar mein Bär der Woche geht mal wieder. Und das hat fast schon korrespondiert mit dem Bullen fast schon. Geht an den deutschen Sparer. Es gibt nämlich eine Studie von Fidelity. Das
kriegt ist von dir eigentlich auch Dauerbären, ne? Ja, so neben der Deutschen Bank.
Der Deutsche Bank
und der Deutsche Sparer, ja?
Ja, deine Deutsche Bank, die du letzte Woche hier die Hoffnung ausgerufen hast, notiert wieder unter 9 Euro. Ich wollte es nur kurz gesagt haben.
Wegen Italien natürlich.
Man sieht den Herrn Seewegen, der noch mit markigen Sprüchen kommt und jetzt geht es aber aufwärts. Wir müssen angreifen. Bei der Aktie geht es eher nicht aufwärts.
Ja, gut, aber die Börse ist nicht immer gerecht.
Okay, aber am Ende wird abgerechnet.
Ja.
Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir müssen hier nochmal ein paar Floskel. So, jetzt haben wir die Floskel gebracht. Jetzt kommt mein Bär der Woche. Das ist der deutsche Sparer. Mhm. Und eine Studie von Fidelity hat nämlich mal verglichen, wie viel müssten die Sparer weltweit, also in unterschiedlichen Ländern, zurücklegen, um im Alter ordentlich leben zu können. Und da liegt der Deutsche bei der Altersvorsorge weltweit zurück. Er müsste 21% seines verfügbaren Einkommens Monat für Monat zurücklegen, um im Alter ordentlich leben zu können. Woran liegt das? Ja, 21%, kannst du mal überlegen, was legst du zurück? Da ist allerdings auch die betriebliche Altersvorsorge dabei. Das muss man dazu sagen. Also beispielsweise in Amerika sind es nur 15, in Großbritannien nur 13, in Japan nur 16 und in Kanada auch nur 16. Also Deutschland sieht wirklich sehr drüber aus. Und woran liegt das? An zwei Sachen liegt das. Der Deutsche ist A, einer, der relativ wenig Rendite nur rausholt. Und wenn du wenig Rendite machst während der Sparzeit, dann musst du natürlich mehr zurücklegen.
Okay, man könnte aber auch sagen, er muss einfach mehr Aktien kaufen und dann muss er weniger zurücklegen. Ne?
Er könnte das cleverer machen, ja.
Okay.
Und das zweite Problem, was der Deutsche hat, er braucht im Alter mehr als andere. Es gibt so eine Studie, die mal geguckt hat, wie viel brauchen die Rentner ihres letzten Arbeitseinkommens, um im Alter glücklich zu sein. Und da braucht der Deutsche 86%. 86%, das ist die ganzen Menschen, die dann auf den Weltmeeren
Kreuzfahrtschiffen.
Der deutsche Rentner scheint
ja,
einer zu sein.
Vorurteile gegen Rentner, nein, aber...
Auf jeden Fall, er braucht halt mehr.
Die SPD-Wähler, die mit 63 in Ruhestand gehen, müssen sich ja auch irgendwie beschäftigen.
Und der Amerikaner braucht nur 80.
Die junge Generation zahlt es schon.
Ja. Der Brite nur 70. Da sieht man ja ganz viele, die auch noch in Pubs arbeiten. Deswegen, die arbeiten auch länger. Das ist noch ein drittes Problem. Und deswegen muss er halt so viel zurücklegen. Und wenn er sein Verhalten ein bisschen ändern würde, früher anfangen würde zu sparen, das ist auch eine Sache. Länger arbeiten würde gegebenenfalls und vielleicht im Alter sich ein bisschen mehr einschränkt.
Und rentierlich anlegen.
Dann bräuchte er gar nicht so viel zurückzulegen. Und deswegen mein Bär der Woche, der deutsche Sparer. Also es ist wirklich eine spannende Studie. Gibt es dann auch zu lesen bei Welt. Wer mehr darüber
weiß. Sehr spannend.
Und die haben auch ausgerechnet, wie viel du mehr zurücklegen musst, wenn du später anfängst. Mhm. Das ist wirklich brutal. Man fängt besser früh an.
Ja. So. Und deswegen sind wir froh, dass wir so viele junge Podcast-Hörer haben, die jetzt anfangen.
Und Hörerinnen.
Ja. Es sind in der Tat ein bisschen weniger, ja, aber auch die Frauen kommen langsam. Ja. Also wenn wir unsere Instagram-Profile anschauen, das ist ja immer so das, wo wir ein bisschen Feedback bekommen. Aber wie gesagt, man kann gar nicht früh genug anfangen, mit kleinen Summen zu sparen und das kann man ja dann aufstocken. Aber dann ist es einfach durch den Zinseszinseffekt am besten.
Der Schneeball, der den Berg und rollt immer größer wird. Ja, und wer das nochmal wissen will, dieses wunderbare Warren Buffett-Buch, der ausgerechnet hat, wenn er heute den Friseur spart, wie viel er damit im Alter haben wird an Geld. Also muss jetzt nicht so ein Knauser wie Warren Buffett werden, aber es zeigt einfach, wenn man jeden Tag einen Kaffee spart oder sonst wie viel Geld man dadurch machen kann. Also das ist sehr schön.
Oder unser ETF-Spezial.
Ja, kann man auch hören, stimmt.
Übrigens, wir werden demnächst auch wieder mal, weil es mir gerade einfällt, Fragen beantworten, ne?
Ja, stimmt.
Haben wir das schon beschlossen?
Ja, haben wir beschlossen. Ja. Beschließen wir es jetzt hier.
Also live. Beschließen wir es jetzt einfach hier live und weil wir beim letzten Fragenmarathon doch so viele bekommen haben, die wir auch gar nicht abarbeiten konnten, zum Beispiel technische Analyse steht dann ganz oben, dachten wir, dass wir so Anfang Dezember hier, wenn
und
ich dann wieder
Frage
im Urlaub
nach
bin.
Nach dem Bausparvertrag habe ich bekommen.
Ja, und zu Versicherungen müssen wir auch nochmal sprechen und so weiter. Viele offene Fragen und sozusagen, wer jetzt noch Fragen hat, der kann uns dann eben auch mailen oder bei
jetzt
Instagram
schon.
Schreiben.
Gern. Ja, das soll im Dezember stattfinden, wenn der Defner in
Südafrika weilt. Ein weiteres Krisenland, das ich auf die Beine bringen werde.
Das stimmt.
Ich glaube,
der Rand ist
auch
ziemlich, aber da kannst du noch eine hohe Kaufkraft für dich vermuten.
Auf jeden Fall. Ich bin noch ein Schnäppchenjäger.
Ach, der Defner, sehr schön.
Das Mietauto kostet nur 10 Euro am Tag.
Umgerechnet.
Ja, umgerechnet. 10 Euro. So ein kleiner Polo nur, aber immerhin. Also, ich meine, 10 Euro am Tag.
Gut, gut. Dann kommen wir zu weniger fröhlichen Angelegenheiten.
In der Tat, jetzt wird's ernst. Kommen wir zu unseren Themen. Ja. Mein Thema ist, ich muss ja ein bisschen Mut verbreiten, noch in diesen düsteren Zeiten. Da haben wir gerade schon mal die Titelseiten der Zeitungen angesprochen. Und alles spielt momentan die Rezessionsgefahr. Alle haben Angst vor einem deutlichen Abschwung und vor allem vor eben einer Rezession. Rezession heißt ja technisch ausgedrückt, dass 2 Quartale hintereinander zum Vorquartal sozusagen ein negatives Wachstum, also im Minus sind. Könnte in der Tat sein, dass das dritte Quartal jetzt, da kriegen wir in dieser Woche ja die Zahlen, negativ ausfällt.
Mittwochmorgen um 8.
Mittwochmorgen, damit
minus
rechnen jetzt 0,1. Viele.
Minus 0,1.
Manche sogar minus 0,3 oder sowas in einem Prognosen, aber es könnte wirklich negativ werden. Aber ich gehe fest davon aus, dass es dann aber auch die Ausnahme ist, dass nicht ein zweites Quartal folgen wird und dass es auch im nächsten Jahr noch keine Rezession geben wird. Denn dieses dritte Quartal, da gibt es dann schon ein paar Ausnahmefaktoren, Sonderfaktoren, die das gedrückt haben. Vor allem dieser neue Abgasmesstest, der offenbar dazu geführt, dass es überall Staus bei den Neuzulassungen gibt, dass man eben nicht so schnell dieses Verfahren durchführen kann. Und deswegen ist der Absatz von Autos jetzt etwas in Rückstand geraten. Aber das Gute
an dieser... Da haben die Bänder auch stillgestanden. Das ist ja der Effekt. Du hast ja dann, wenn du vorne nichts verkaufst, dann hast du hinten halt und die ganze Zulieferindustrie, logisch. Baden-Württemberg. Also das ist, die hast du halt die Unternehmen gesehen, die alle Gewinnwarnungen ausgesprochen haben. Also
genau, das war ein Grund dafür, weil es ja in der Tat so heute ist, man produziert ja nicht mehr großartig auf Halde und so weiter, sondern sozusagen für den Bedarf, der Kunde holt sich sozusagen direkt am Band ab und so weiter und dann staut sich das natürlich dann sofort nach hinten. Und übrigens auch ein interessanter Effekt, der wirklich der heiße Sommer hat dazu geführt, dass der Rhein Niedrigwasser hat. Und es hat wirklich sehr viele sozusagen chemische Ölindustrien und so weiter sehr, sehr gedrückt. In BASF, Covestro, viele, viele andere klagen darüber, dass sie dadurch Nachteile hatten, dass sie eben nicht irgendwie Zulieferung nicht bekommen haben oder ihre Ware nicht abliefern konnten und so weiter und so fort.
Ja. Alles
so ein paar Sondereffekte, die noch dazu kamen. Die natürlich nochmal dazu kamen zu der allgemeinen schlechten Stimmung, zu all den Risiken, die Holger sich ja gleich nochmal aufzählt.
Ja.
Die jeder schon runterbieten kann. Ja. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, gab es dann noch ein paar Sonderbelastungsfaktoren. Da gibt es aber dann auf der anderen Seite natürlich auch Nachholeffekte, weil die Autos, die jetzt nicht verkauft wurden, die werden ja nicht abbestellt, sondern die werden halt dann vielleicht im vierten Quartal ausgeliefert oder im nächsten Jahr, Anfang des nächsten Jahres. Und von daher dürfte es durch diesen Stau dann auch wieder dann positiv einzahlen ins BIP. Dann ist natürlich das Weihnachtsgeschäft vor der Tür. Das wird in Deutschland ganz prima ausfallen.
Bist du sicher? Die Einzelhandelszahlen waren nie so groß.
Ja, aber 100 Milliarden Euro Marke soll geknackt werden in diesem Jahr. Damit rechnet der Einzelhandel. Nicht nur im Einzelhandel, sondern natürlich immer mehr auch im Onlinehandel. Aber das Ganze ist natürlich im deutschen Handel, zählt ins deutsche BIP ein. Und
warum ist dann die Economy-Aktie so niedrig?
Ja, weil das... die ja gelitten haben immer
aber die Aktie, die Börse guckt dann nach vorn, lieber
Defner. Ja, aber es wandert natürlich mehr in den Online-Handel und natürlich greift Amazon und andere greifen immer mehr vom Seconomy-Umsatz ab und immer
Mediamarkt und Saturn.
Und immer weniger gehen Mediamarkt, ja, das ist natürlich ein Problem, aber das heißt ja nicht, dass die Leute weniger einkaufen, sondern eben vielleicht halt nicht mehr so viel bei Metro und Saturn, sondern mehr online, das ist ja ganz klar, weil gerade also Hi-Fi-Geräte, die braucht man ja nicht unbedingt pro besitzen oder sowas unbedingt. Die kann man sich von der Stange, die kann man sich einfach nach dem Testurteil dann online bestellen, ja. Also auch in China zum Beispiel, um mal über die Grenzen zu blicken, wo viele Angst haben, Alibaba hat gerade einen Singles Day gehabt. Es ist deren Valentinstag in China. Rekordumsatz von 31 Milliarden Dollar an einem Tag.
Nur so ein Beispiel auch bricht da ein zum ersten Mal seit vielen Jahren.
In China stimmt, so machen sie ein bisschen Sorge. Nein, aber ist jetzt, ich bringe jetzt mal ein paar positive Beispiele.
Gut, bring doch ein paar Punkte, damit ich...
Und dann ist natürlich, gibt es die großen überliegenden Fragen, sozusagen, wird es zu einem Handelskrieg kommen oder nicht? Das ist natürlich das große Bedrohungsszenario. Das letzte Mal haben wir auch schon über diese Damoklesschwerter ausführlich geredet. Ich bin nach wie vor der Meinung, wie schon oft hier vertreten, dass es hier früher oder später eine Lösung geben wird. Vielleicht schon beim G20-Gipfel dann Ende des Monats, weil es kann nicht im Interesse der USA sein, diesen Handelskrieg weiterzuführen, um zum Beispiel jetzt mehr Jobs im eigenen Land zu schaffen, weil die haben ja quasi Vollbeschäftigung im Land, die könnten einfach die Dinge, die sie aus China beziehen, gar nicht mehr selber herstellen und gar nicht zu diesem Preis. Oh. Und
du glaubst, der Trump ist doch nicht so rational. Ja, du hast doch gesehen, die Konjunktur lief und er hat eine Steuerreform gemacht, hat noch ein bisschen Überhitzung geschaffen. Ja. Also ehrlich, der Trump würde ich jetzt nicht dafür so rational
sein. Also, aber ich glaube, früher oder später wird der Druck wachsen, vor allem wenn dann diese Zölle auf die Inflation mehr und mehr einzahlen und die Inflation deutlich ansteigen wird, was eben die Folge wäre, wenn sie noch mehr Zölle aufheben. Und das würde dann natürlich wieder zu weiteren Zinserhöhungen führen und das könnte den Aufschwung Trumps ganz, ganz schnell zum Erliegen bringen. Das kann nicht in seinem Interesse sein. Er ist ja dann doch noch ein mindestens wirtschaftlich, vielleicht nicht immer vernünftig, aber wirtschaftlich denkender Mensch. Und auch die zittrige Wall Street macht ihm ja immer mehr Sorgen und da reagiert er ja auch drauf. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass vor allem dieses große Thema eine Lösung finden wird, früher oder später.
So, jetzt darfst du mal gegenhalten. Ich würde dir erstmal sagen, du hast ja auch die Pressekonferenz nach den Zwischenwahlen von Herrn Trump gehört und da hat er ja ganz klar gesagt, was seine Ziele mit China sind. Und zwar will er China klein halten. Und er hat ja gesagt, ohne meinen Handelskrieg wäre China in 3 Jahren an uns vorbeigezogen. Jetzt sieht das ganz anders aus und ich will nicht, dass sie an uns vorbeiziehen. Wir sollen das gelobte goldene Land bleiben. Da siehst du, dass es nicht allein um Wirtschaft geht, sondern es auch um geopolitische, machtstrategische Erwägungen geht. Deswegen glaube ich nicht, dass diese Einigung kommt. Aber was wirklich dagegen spricht, unabhängig von diesen ganzen politischen Sachen, der Aufschwung ist jetzt 9 Jahre gelaufen und geht ins 10. Jahr. Das ist in Deutschland so, das ist in Amerika so. Und ein normaler konjunktureller Zyklus, der läuft 5 bis 6 Jahre und dann kommt der Abschwung. Jetzt wirst du sagen, okay, der Aufschwung ist nicht so wahnsinnig doll gelaufen. Ja, er ist nicht so wahnsinnig doll gelaufen seit 2000, war etwas langsamer als vorige Aufschwünge. Aber trotzdem, er ist in die Jahre gekommen und langsam wird es Zeit, dass wir mal dem Aufschwung auf Wiedersehen sagen. Und meines Erachtens wird 2019, Ende 2019, viertes Quartal, eine Rezession, vielleicht in Amerika oder in Deutschland. Aber ich würd sagen, es kommt die Rezession und dann guck doch mal an die Börse. Welche Unternehmen haben verloren? Ich habe mal geguckt, da gibt es beispielsweise alle zyklischen Unternehmen, Conti, Covestro, Bayer, Heidelberg Zement, ThyssenKrupp, Lufthansa, Daimler, Infineon, haben alle mehr als 30% seit Januar verloren. Und die Börse macht in der Regel, kann die Rezession relativ gut voraussehen, 18 Monate vor der Rezession dreht die Börse. Und wenn du überlegst, 18 Monate im Januar hat der Markt gedreht, dann hättest du also 18 Monate später ungefähr nach dem zweiten Quartal hättest du dann die Rezession in Deutschland. Ich glaube schon, gerade wenn man sich auch die Börsenentwicklung anguckt, dass einfach die guten Zeiten vorbei sind und dass wir jetzt eine Rezession erleben werden. Und das wird 2019 passieren. Und selbst die großen Investmentbanken, JP Morgan hatte geguckt, 30% Wahrscheinlichkeit für eine Rezession. Also da werden auch schon relativ hohe Rezessionswahrscheinlichkeiten gepreist. Und das letzte Argument, kannst du wahrscheinlich schon mitsingen, da geht es um die Notenbanken. Die haben ja 16 Billionen Dollar an Liquidität in die Märkte gepumpt. Und jetzt zieht die Federal Reserve jeden Monat 50 Milliarden wieder von den Märkten ab. Die EZB wird zum Jahresende auch ihre neuen Anleihenkäufe einstellen. Also auch da kommt Liquidität weg. Und auch die Japaner sind ein bisschen knausriger geworden. Und du siehst ja schon, wenn diese ganze Liquidität, die so ein bisschen diese Gelassenheit, das so ein bisschen wirkt ja wie eine Droge, so ein Painkiller. Wenn das weg ist, dann werden die Anleger schon ein bisschen nervöser. Und deswegen glaube ich schon, es ist einfach jetzt vorbei und es ist mal Zeit, dass wir eine Rezession bekommen.
Also mich erinnert das Ganze immer so ein bisschen an die 90er Jahre. Da bin ich so zum ersten Mal so mal wieder ein bisschen aktiver in die Börse eingestiegen. Damals gab es dann den neuen Markt und so weiter. Und das war ja erstmal eine lange Erfolgsgeschichte. Und da gab es auch wieder deutliche Rückschläge. So, da gab es 97 die Asienkrise, eben auch vergleichbar wie jetzt, eben so eine Währungskrise in den Emerging Markets. Und dann gab es die Russlandkrise 98. Da hat man sich Sorgen gemacht, ob Russland jetzt pleite geht und so weiter und so fort. Und vorher eben bei Asien die ganzen Tigerstaaten, Thailand ist da massiv eingebrochen. Und jedes Mal hat man auch gedacht, oh, und das ist sogar ein Hedgefonds von Nobelpreisträgern gemanagt, ist pleite gegangen, war auch ein großer Schock. Und jedes Mal ist die Börse deutlich eingebrochen und da hat man auch wieder gedacht, oh Gott, jetzt ist alles dieser lange Aufschwung seit Anfang der 90er, ging es da auch nach oben seit 91, ist jetzt zu Ende und kommt zum Erliegen und in die Börsenhosse. Und Alan Greenspan hat schon, der damalige Notenbankchef, 96 vor einer Irrational Exuberance, einer irrationalen Übertreibung an den Aktienmärkten gewarnt. Und trotzdem gab es dann eben diese kurzen Rückschlätter, auch deutliche Rücksätze an den Aktienmärkten. Aber dann haben sich die Märkte berappelt und auch die Konjunktur immer wieder. Und es ging bis zum Jahr 2000 nach oben. Und dann wurde die Party erst richtig zur Party. Und deswegen glaube ich, dass auch dieser Aufschwung noch weiter anhalten wird. Wir hatten immer wieder Rücksätze, auch gerade in Europa mit der Euro-Krise gab es immer wieder harte Einbrüche. Nach dem Brexit gab es harte Einbrüche und jedes Mal wurde Luft rausgelassen, sowohl an den Börsen, aber auch natürlich, es färbt ja auch immer auf die Realwirtschaft ab.
Wo soll die
ab,
Party herkommen? Wo ist der Alkohol noch? Wer soll bitte die Bohle reinbringen? Es ist niemand, die Bohle wird gerade rausgetragen.
Nein,
es wird ein bisschen weniger
Alkohol in die Bohle geschüttet.
In Europa nochmal eine Party haben, wenn du nach Italien guckst, das ist ja unser nächstes Thema, wo schon wieder eine Bank gerettet werden muss, wo die Rezession demnächst auf der Tür steht.
Sagen wir mal so, es wird vielleicht nicht die ganz große Party werden, aber die Rezession ist noch nicht da und ich glaube, dass wir noch 2-3 gute Jahre sowohl in der Konjunktur als auch an der Börse haben werden können. Auch weil die EZB-Zinsen günstig sind. Und vielleicht noch zwei Sätze zu den Börsen, was du gesagt hast. Die Insider kaufen wieder, du hast ja gerade die verprügelnden Aktien genannt, BASF, Infineon und so weiter. Gerade bei BASF, bei Daimler, bei anderen auch zyklischen Werten sind jetzt die Insider-Käufe enorm nach oben gestiegen. Also die Firmenmanager, die Vorstände, Aufsichtsräte kaufen in großen Paketen Aktien des eigenen Unternehmens. Okay. Das würden sie ja nicht tun, wenn sie nicht daran glauben würden, dass die Geschäftsaussichten sozusagen besser sind, als es der Börsenwert widerspiegelt. Und dann eine krasse Geschichte, auch wirklich Infineon. Gestern an diesem Montag, Auftakt dieser Woche, haben sie gute Geschäftszahlen vorgelegt und vor allem, sie haben eine höhere Dividende angekündigt und haben nochmal einen Ausblick gegeben für ein Umsatzwachstum von 11% höher als jetzt in diesem Geschäftsjahr. Und was macht diese irrationale Börse? Die steigt erst um 4,5% und dann wird die Aktie um 8% nach unten geprügelt. Und das hat mit rationaler Reaktion nichts mehr zu tun, nur weil dann Analysten sagen, wir glauben aber, das ist zu optimistisch. Ja? Und da momentan grassiert eine irrationale Angst an den Märkten und das ist übertrieben und das ist kein guter
Frühindikator,
wollte ich sagen. So heißt es was. Ja, für eine Rezession.
Komm, du könntest auch in Kalau bringen, die Börse hat die letzten, von den letzten 5 Rezessionen 10 gut vorausgesagt.
Genau.
Dann haben wir das auch gesagt. Also insofern, wunderschön.
Ein guter
dann wetten wir einfach. Was bietest du mir an?
Wir müssen jetzt mal unsere Wetten ins nächste Jahr drehen, weil das Jahresende ist sehr nah und da kann man jetzt nicht mehr viel.
Bis zum Jahresende würde ich auch die Rezession nicht wetten. Also das wäre selbst für einen Bären wie mich zu
pessimistisch. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal die 2019er Wettbücher auf und schließen langsam.
Da haben wir schon ein paar Wetten drin.
Genau. Also ich würde sagen, bis zum Ende des Jahres 2019 wird es in Deutschland keine Rezession geben, also keine
Quartale. Da wette ich dagegen.
Hintereinander.
Gut, da wette ich dagegen und Wette gefixt. Dann komme ich zu meinem Thema. Es geht um Europa, mal wieder um Europa. Und da haben wir schon ganz häufig hier gestritten. Und Anlass meiner Kritik an Europa oder einem Vorgehen ist jetzt der Posten des obersten Bankenaufsehers. Der ist in der vergangenen Woche bekannt gegeben worden und es ist ein Italiener geworden. Und ich muss gestehen,
magst du Italiener nicht?
Oder? Doch, ich mag Italiener, aber wenn du weißt, wie in Italien Banking betrieben wird, wie der Staat und Banken verquickt sind. Und weißt du übrigens, wer die Hauptanteilseigner der Banca Italia, der Notenbank sind?
Die privaten Banken.
Es sind die privaten Banken in Italien. Also auch da sieht man schon, dass die Uhren da ein bisschen anders laufen. Und jetzt soll ausgerechnet einer, der über den marodesten Bankensektor in Europa, soll oberster Bankenaufseher werden. Das fand ich schon so ein bisschen strange. Und du darfst nicht vergessen, in Italien sind zwar nur 11% der Kredite notleidend, da weiß ich nicht, in Griechenland hast du über 40 und in Zypern auch, aber das Volumen, weil die italienischen Banken so groß sind, ist mit 270 oder 260 Milliarden so hoch wie nirgendwo. Also sie haben faule Kredite in ihren Büchern. Und die Gefahr oder die Angst, die man da haben muss, ist, dass wenn jetzt so ein italienischer Bankenaufseher, Oberster kommt, die EZB darf ja sagen, die Bank ist pleite oder die ist nicht pleite. Und wenn dann ein Italiener da sitzt, dass er möglicherweise seine Nationalität da mit ins Spiel bringt und nicht mehr so entscheidet, wie man eigentlich entscheiden müsste, also nach rationalen Kriterien. Und Andrea Enria, so heißt der Italiener, hat ja auch schon 2017 einen Vorschlag gemacht, so eine Bad Bank aufzumachen in Europa. Da dürfen dann alle ihre Schrottkredite reinbringen. Und naja, wem würde das am meisten profitieren? Natürlich das Land, was die meisten faulen Kredite hat, also Italien. Auch das kam damals schon nicht gut an. Und jetzt ist dieser Mann auch noch zum obersten Aufseher geworden. Und was mich am meisten daran stört, ist diese ganze Europadiskussion, dass es immer zu einer Entkopplung kommt von Herrschaft und Haftung. Also es kann sein, beispielsweise, wenn du jetzt alle schlechten Kredite reinmachst, dann müssen alle dafür haften. Aber du als Deutschland beispielsweise hast nicht darüber die Macht zu entscheiden, was damit passiert. Und das ist in ganz vielen Sachen so. Das ist in der EZB so, ob da Anleihen gekauft werden. Das ist in ganz vielen Belangen so, dass dieses zwischen Herrschaft und Haftung, dass das entkoppelt wird. Und du musst es so vorstellen, als ob du eine Kreditkarte vor euer Haus anlegst und jeder darf auf die Kreditkarte munter, lustig einkaufen und du sagst dann, naja, wir sind alle Patrioten, Hauspatrioten und jeder wird schon damit nicht mies umgehen. Und das Leben zeigt leider, dass die Leute dann eben nicht so mit umgehen. Und deswegen funktioniert diese Idee, ich hafte für alle mit, das funktioniert eben nicht. Und auf der anderen Seite will in Europa auch keiner seine nationalen Souveränitäten abgeben. Also wenn du die Franzosen dir anguckst, die haben immer ganz große europäische Pläne, die wollen ganz viele Sachen vergemeinschaften, aber wollen sie nicht reinreden lassen. Jetzt
kommt das dritte Thema langsam auf hier.
Es ist dieses Grundproblem, was ich habe, was ökonomisch anreizmäßig nicht funktioniert. Wenn du Herrschaft und Haftung voneinander entkoppelst, dann geht das nicht auf.
Aber es sind jetzt auf jeden Fall zwei Themen. Also das eine ist jetzt die Nationalität des Bankenaufsehers. Ja?
Das ist nur ein Beispiel dafür, dass das wieder droht. Mit der Bankenunion droht das ja sowieso. Und wenn du
ja
jetzt
gut,
auch
aber Bankenunion ist wirklich ein anderes Thema. Und also sprechen wir erstmal über den Herrn Enria.
Ja, ja? Genau.
Das ist auf jeden Fall ein Mann mit einer ganz ausgewiesenen Expertise, denn der kommt ja jetzt nicht irgendwie sozusagen aus der italienischen Rechtspartei oder sowas, sondern er hat jetzt fast 8 Jahre die Aufsichtsbehörde EBA geleitet. Das ist eben die andere, es gibt zwei Bankenaufsichten in Europa, die eine ist eben bei der EZB angesiedelt.
Die hat was zu sagen und die andere gibt nur so...
Hat nicht so viel zu sagen, ja, genau. Aber die hat immerhin den Bankenstresstest entwickelt, der auch wichtig war jetzt nach der Krise und da gab es jetzt auch keinen Verdacht, dass da die italienischen Banken jetzt bevorteilt wurden.
Aber dieser Bankenstresstest, da hatten wir, weiß nicht, die irischen Banken oder andere Banken gingen da durch und alle waren sie toll und 2 Monate später mussten die dann gerettet werden. Das war mit italienischen Banken ganz genauso. Also zu sagen, die EBA hat einen tollen Job gemacht und hat uns gesagt, welche Banken wackelig dastehen, das ist nicht der Fall. Und beim letzten Bankenstresstest sind beispielsweise die wackeligen italienischen Banken einfach nicht getestet worden. Also Monte dei Paschi war einfach nicht mehr mit dabei. Und jetzt sagen wir, warum ist sie eigentlich nicht mit dabei gewesen? Und das ist genau mein Problem an dieser Geschichte.
Ja, okay,
dass du in Nationalitäten denkst und dass du nicht denkst, wir müssen endlich dieses marode Bankensystem in Europa beseitigen, damit es wirklich nach vorn gehen kann. Und du kannst mit einem maroden Bankensystem, gerade in Europa, wo die meisten Unternehmen sich noch über Bankkredite verschulden, ohne das
okay,
das nicht
kriegst, das nicht hast von. Du jetzt ja. schon geschildert, dein Problem. Dann noch, ich lasse mich jetzt erstmal bei der Nationalität bleiben. Also wie gesagt, er hat trotz allem eine Expertise und die war bei der EBA, die geleitet. Ja, kann man jetzt den Bankenstresstest, der ist vielleicht nie in allen Nuancen dann optimal gewesen, aber trotzdem war er da. So, dann finde ich es einfach einen wirklich sehr cleveren Zug, zu sagen, einen Italiener dann dafür verantwortlich zu machen, weil der am ehesten den italienischen Banken sozusagen ins Gewissen reden kann und die Leviten lesen kann, weil der sozusagen auch am glaubwürdigsten ist. Stell dir vor, das wäre ein Deutscher geworden. Wie wäre die Reaktion in Italien ausgefallen, wenn er eine italienische Bank abgewickelt hätte? Da hätte es wieder diese alten Ressentiments gegeben, mit denen du ja auf der anderen Seite gerne spielst.
Aber wir hätten
gegen
eine gute Kandidatin gehabt, eine irische Kandidatin hatten wir. Die wäre viel einfacher und viel besser zu vermitteln gewesen.
Ja, die irischen Banken hatten auch ihre Probleme.
Ist nicht so, genau. Und da hättest du genau...
Aber ich sage, wie gesagt, aber ein Italiener kann in Italien am meisten Einfluss nehmen und den am ehesten in die, sozusagen ins Gewissen reden und die Leviten lesen. Mario Draghi tut das ja auch schon gegenüber dem Finanzminister, wie man hört, aus Kreisen und auch gegenüber dem Staatspräsidenten. Ob es dann wirkt, ist die andere Frage. Aber es ist nicht so, dass Mario Draghi sagt, ha, toll hier, liebe Defizitländer in Italien, macht nur weiter so. Nein, sondern wie gesagt, da hat, glaube ich, ein Italiener am meisten Einfluss. Und wenn es ein Deutscher gewesen wäre zum Beispiel, das wäre verheerend gewesen. Naja, jetzt wieder die Ressortmäuse. Und das Beste, sagen der Ritterschlag für Herrn Enria ist, dass die italienische Regierung Enrias Kandidatur nicht unterstützt hat. Und das ist ja wohl die klarste Empfehlung dafür, dass sie eigentlich von ihm nicht unbedingt jetzt eine Unterstützung erwarten. Er ist ein ausgewiesener Fachmann und auch die deutschen Behörden, wie ich gelesen habe, die haben überhaupt
ihn nicht
keine
unterstützt.
Zweifel.
Die wollten ihn aber nicht haben. Die wollten die Iren haben. Die Deutschen
ja, also
haben eindeutig für die Iren.
Habe ich gelesen, dass aber die deutschen Aufsichtsbehörden mit ihm als EBA-Chef gut zusammengearbeitet haben, dass sie das Gefühl haben, dass er unabhängig agiert und die Interessen der EU im Blick hat und nicht die seines Heimatlandes.
Ja, aber man merkt
ja,
halt,
habe ich im Handelsblatt gelesen.
Aber,
ja?
Gut,
ja,
so. Jetzt müssen wir vielleicht ein Argument noch zu Europa, bevor wir jetzt ja nach 47 Minuten.
Die Bankenunion müssen wir noch mal extra diskutieren.
Das müssen wir
machen. Bankenunion und deine hier, also faule Kredite und so weiter.
Ist ein schwieriges
drei
Thema.
Themen aufgemacht.
Aber du siehst, aber du hast ja auch Joe Kayser, der ja von dir schon zwei Bullen bekommen hat. Der hat ja gestern beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung gesagt, falls Europa nicht läuft, dann dürfen wir dem nicht nachweinen, sondern müssen halt unsere Germany first, hat er sogar gesagt. Das fand ich schon ziemlich krass, dass er, und da merkte man schon, dass
er hat bestimmt nicht gesagt, dass wir Europa zerschlagen sollen.
Nein, er hat aber gesagt, wir sollen uns nicht auf Europa verlassen.
Na gut.
Und sollen dem nicht nachweinen, wenn es nicht funktioniert. Und sollen auch nicht irgendwie jede französische Idee aufnehmen und uns da machen.
Okay, das diskutieren wir nochmal extra
aus.
Das ist ein extra Thema, ja.
Er sagt selbst, dass wir im Zweifelsfalle national auch mal denken müssen und nicht nur uns auf Europa verlassen, weil da geht nichts voran und diese ganzen nationalen Egoismen und so weiter. Also ich
Du machst jetzt hier drei Themen auf, ja, und ich habe keine wirklich faire Chance, weil die Zeit abgelaufen ist, noch zu antworten. Wir können das gerne nochmal ausdiskutieren. Also ich glaube trotzdem, dass Deutschland vor allem profitiert von einem stärkeren Europa, weil Deutschland alleine zwischen China und USA wirklich auch zerrieben werden würde. Und natürlich müssen wir in manchen Sachen unsere eigene Politik machen, aber wir brauchen trotzdem eine starke EU, auch als starke Friedensgemeinschaft 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, ja, dann ist der beste Garant dafür, dass wir uns nicht wieder mit Frankreich in den Schützengräben von Verdun begrücken.
Jetzt ist hier dieses Kriegsfrieden und Kriegsargument, das kann nicht das Argument dafür sein, dass wir ein schlechtes Europa bauen.
Das ist aber ein Argument.
Ja, aber
wir sollen ja kein schlechtes Europa bauen, wir sollen ein gutes Europa bauen. Ja?
Aber und das funktioniert halt nicht, wenn die nationale
funktioniert nicht,
Egoismen
wenn immer
hast.
Alle nur rumnörgeln. Ja?
Wir haben auch keine Wetten dazu. Wir können natürlich wetten, wer EZB-Präsident wird. Draghi tritt ja im November 2019 zurück.
Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Aber
machen wir das nächste Mal. Die Zeit ist over und wir wollten noch gerne hinweisen auf einen anderen Podcast, Welt Insider von einer lieben Kollegin. Und die hatten diesmal nämlich einen speziellen Gast. Also ist immer so der Blick hinter die Kulissen von Welt. Ja. Und diesmal ist der Chefredakteur persönlich, Ulf Poschert.
Ein Franke. Ist auch Nürnberg-Fan. Er leidet, glaube ich, unter
den Porsche-Fan, aber er spricht jetzt über seine neue Leidenschaft für italienische Autos. Ja? Gerade das Unperfekte liebt er an seinem Alfa. Ja, das fand ich sehr spannend. Ja, und das ist, glaube ich, was Italien auch in Europa so liebenswürdig und erfolgreich macht.
Gut, du meinst, das hat er.
Das
ich finde, was anderes, ich finde, was anderes lernt man daraus. Man lernt, wie die Welt tickt, so ein bisschen, wenn man den Chef
also
hat.
Also die Welt mit den großen Buchstaben.
Die Welt mit den großen Buchstaben, genau. Dass wir jetzt nicht in irgendeine Ecke zu schieben sind, konservativ oder irgendwas, sondern dass wir einfach versuchen, immer mit guten Ideen zu punkten. Das lernt man in diesem wunderbaren Podcast.
Ja. Schreiben Sie uns, bleiben Sie uns treu. Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.